Okay, ich kenne wir mit der Vorlesung anfangen. Ich möchte Sie recht herzlich zu der dritten Vorlesung in der endokrinologischen Reihe begrüßen. Und heute möchte ich mich auf Nebennieren noch konzentrieren, nämlich auf Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, auch auf die Diagnostik, labormedizinische Diagnostik der Erkrankungen von Hypophyse. In Nebennieren, wie ich schon gestern gesagt habe, werden neben Glukokortikoide, Androgene und Katecholamine auch Mineralokortikoiden produziert, vor allem in Sonderglomerulose, aber auch, wenngleich so in kleineren Mengen und nicht alle, in Sonderfasciculata. Bei Renin-Aldosteron-Achse gibt es einen Regelkreis bzw. eine negative Rückkopplung. Dieser Mechanismus beruht darauf, dass durch die vermehrte Produktion von Aldosteron, die durch Renin gesteuert ist, kommt es zur Aufnahme von Natrium in Nierentubulus und dadurch steigt die Menge des Natriums ins Körper, damit auch steigt Nierendurchblutung, was wiederum zur verminderten Produktion von Renin kommt. Und somit schließt sich der Kreis. Bei dem primären Hyperaldosteronismus kommt es zur vermehrten Produktion von Aldosteron aufgrund einer Nebennierenrinde-Autonomie. Das heißt, Aldosteron wird in den Nebennierenrinde autonom vermehrt produziert. Bei sekundären Formen des Hyperaldosteronismus ist der auslösende Faktor verminderte Nierendurchblutung oder auch arterielle Unterfüllung. Das führt zur Verstärkung oder zur Stimulation der Reninproduktion, was wiederum über Angiotensin II Nebennierenrinde stimuliert, zur vermehrten Produktion von Aldosteron führt und dadurch führt zur Aufnahme von Natrium in den Nierentubuli kommen und der Stimulus, also die arterielle Unterführung oder Nierendurchblutung dadurch werden beseitigt. Ich möchte mich heute allerdings auf den primären Hyperaldosteronismus konzentrieren, weil labormedizinisch werden Sie vor allem Labordiagnostik für die Diagnose des primären Hyperaldosteronismus brauchen. Welche Formen gibt es des primären Hyperaldosteronismus? Autonom, aufgrund der vermehrten Produktion von Aldosteron aus einem Adenom. Das ist die häufigste Form, etwa 60-80%. Andere Formen des autonome Formen des primären Hyperaldosteronismus, wie makronodulare Nebennierenhyperplasie oder aldosteronproduzierende Karzinome, sind selten bzw. sehr selten. Die nicht autonome Form des primären Hyperaldosteronismus, das ist etwa 20-30%, das ist ein idiopathischer Hyperaldosteronismus. In dieser Form wird die Produktion oder unterliegt die vermehrte Produktion von Aldosteron der Kontrolle von Renin, die bei autonomen Formen komplett aufgehoben ist. Und eine weitere Variante, die ebenfalls sehr selten ist, die sogenannte glukokortikoid-supprimierbare Hyperaldosteronismus, sehr selten, wie gesagt, deswegen ich erwähne das nur am Rande. Welche Symptomatik können Sie erwarten bei einem Patienten mit primärem Hyperaldosteronismus oder bei welchem Patienten sollten Sie diese Verdachtdiagnose stellen? Das sind vor allem jüngere Leute, die sehr oft jünger als 30 Jahre sind. Die sind nicht adipös, die entwickeln auch keine Ödeme, aber arterielle Hypertonie. Die arterielle Hypertonie ist sehr oft durch Hypokalämie und Hyperkalorie begleitet den Aldosteron, stimuliert die Ausscheidung von Kalium im Nierentubulus und dazu noch Muskelschwäche, Kopfschmerzen, Polyurie. Wenn Sie also einen jungen Patient haben, also unter 30 Jahren, nicht adipös, nicht ohne Ödeme, aber mit arterieller Hypertonie, dann sollten Sie auf jeden Fall den primären Hyperaldosteronismus in Erwägung ziehen. Und dann ist die Frage, wie Sie diese Diagnose erhalten können. Und da, wie ich schon gesagt habe, Aldosteron zur vermehrten Ausscheidung von Kalium führt, sieht man oft bei den Patienten mit primären Hyperaldosteronismus erniedrigte Kaliumwerte. Aber wenn wir die Kaliumwerte bei Patienten, verschiedenen Patienten mit Hypertonus vergleichen, dann sieht man, es gibt auch eine Gruppe von Patienten mit primärem Hyperaldosteronismus, wo Kaliumwerte zwar niedrig sind, aber noch im Normbereich, also die Überlappung zwischen den Patienten mit primärem Hyperaldosteronismus und essentielle Hypertonie, was die Kaliumkonzentration im Plasma angeht, ist eigentlich relativ groß und deswegen reine Bestimmung von Kalium reicht nicht, um die Diagnose des primären Hyperaldosteronismus zu bestätigen. Hier müssen Sie etwas mehr messen bzw. etwas mehr im Labor anfordern und an erster Stelle steht Renin. Ist die Konzentration von Renin erhöht, dann ist das eher nicht mit primären Hyperaldosteronismus zu vereinbaren, sondern es handelt sich bei so einem Patienten, wenn überhaupt, um den sekundären Hyperaldosteronismus. Bei normalen oder, noch wichtiger, bei niedrigen Konzentrationen von Renin können wir möglicherweise mit primären Hyperaldosteronismus zu tun haben und dann kommt die Bestimmung von Aldosteron. Und wenn wir uns die Werte von Aldosteron anschauen und auch Renin bei Patienten mit primären Hyperaldosteronismus versus Kontrollen, dann sehen Sie, dass es gibt Personen, bei denen Aldosteronwerte sehr hoch sind und Reninwerte sehr niedrig sind, also supprimiert sind. Aber es gibt auch relativ große Überlappung. Das heißt, insbesondere was Aldosteron anbetrifft, ist diese Überlappung in der Tat sehr breit. Insofern die reine Bestimmung von Aldosteron und Renin bzw. eine separate Betrachtung von beiden Parametern kann irreführend sein. Da sich allerdings Aldosteron und Renin bei Patienten mit primären Aldosteronismus in andere Richtungen bewegen, das heißt, wir haben zu tun mit erhöhten Aldosteron und eher erniedrigten Reninwerten. Deswegen kann man hier sehr gut Ratio bilden und Sie sehen, dass mit dem Ratio Aldosteron-Renin sehr gut zwischen den Patienten mit primären Hyperaldosteronismus und den Kontrollen diskriminieren kann. Also, wenn Sie dann einen Patienten mit dem Verdacht auf primären Hyperaldosteronismus haben, dann sollten Sie nach Renin auch Aldosteron bestimmen und bei Konzentrationen von Aldosteron, die entweder erhöht sind oder zumindest hochnormal liegen, aber gleichzeitig bei den erhöhten Werten von Aldosteron-Renin-Ratio können Sie sehr wohl eine Diagnose des primären Hyperaldosteronismus stellen. Diese Diagnose, wie das sehr oft in der endokrinologischen Labordiagnostik ist, sollte allerdings durch funktionelle Tests, funktionelle Bestätigungsteste dann noch erhärtet werden. Und hier gibt es auch verschiedene Tests. Am häufigsten benutzt wird vielleicht Kochsalzinfusionstest. In diesem Test wird dem Patienten NaCl verabreicht. Dadurch kommt es zur Stimulation von Baorezeptoren. Die hemmen die Reninfreisetzung und durch die Hemmung der Reninfreisetzung wird auch die Freisetzung von Aldosteron gehemmt. Insofern kommt es zu einer Suppression des Aldosteronsniveaus im Plasma. Und das sieht man tatsächlich etwa 4 Stunden nach der Infusion von NaCl. Kommt es bei Patienten, bei gesunden Patienten oder bei Patienten mit essentieller Hypertonie praktisch zu einer kompletten Suppression von Aldosteron. Bei Patienten mit primärem Hyperaldosteronismus ist das nicht der Fall. Entweder ist die Suppression nicht so stark ausgeprägt, oder aber bei einigen Patienten kommt es sogar zur Erhöhung der Aldosteronkonzentration. Ein zweiter Test, das ist Orthostase- oder Furosemid-Test, und hier ist im Prinzip dieses Test eigentlich umgekehrt zu Kochsalzinfusionstest. Hier wird entweder durch die Gabe von Furosemid oder durch die Orthostase eine verminderte Nierendurchblutung erreicht, und dadurch entsteht ein Signal zur vermehrten Reninproduktion, was auch zur Stimulation des Aldosterons führt. Und Sie sehen, dass tatsächlich bei Patienten mit essentieller Hypertonie sieht man nach der, entweder nach Orthostase oder nach der Gabe von Furosemid, kommt es zur Erhöhung von Plasmarenin, von der Reninkonzentration im Plasma. Diese Erhöhungen sind eindeutig hier zu registrieren. Bei Patienten mit primär Aldosteronismus ist das nicht der Fall. Hier wegen der Suppression des, der Reninproduktion sieht man weder nach Orthostase noch nach Furosemidgabe keine Erhöhung des, Renin-Niveaus im Plasma. Und wie verhält sich Aldosteron in Orthostase-Test? Hier muss man unterscheiden zwischen idiopathischem Hyperaldosteronismus und, dem Hyperaldosteronismus, der durch Adenome verursacht ist. Bei idiopathischem Hyperaldosteronismus kommt es zu einer weiteren Steigerung des Aldosterons, der Aldosteronkonzentration im Plasma, denn, wie ich Ihnen schon gesagt habe, im Fall von Orthostase-Furosemid-Test wird vermehrt Renin produziert. Und bei idiopathischem Hyperaldosteronismus handelt es sich um eine Renin-abhängige Form dieser Erkrankung, und deswegen Renin wird weiter, Aldosteron wird weiter steigen. Bei Patienten mit Adenomen, die Aldosteron produzieren, haben wir zu tun mit einer kompletten Autonomie. Deswegen, es gibt Fälle, wo Aldosteron tatsächlich weiter steigen kann. Aber bei den meisten Patienten sehen wir einen umgekehrten Effekt. Das heißt, die Aldosteronwerte nicht steigen, sondern eher fallen. Und das unter Umständen kann die Unterscheidung zwischen diesen zwei Formen, also reninabhängigen und reninunabhängigen primären Hyperaldosteronismus, erleichtern. Die Diagnostik also des primären Hyperaldosteronismus beruht also zuerst auf der Messung von Renin, und dann sind die Werte normal oder erniedrigt. Diagnostizieren wir anhand der Aldosteron-Renin-Ratio primären Hyperaldosteronismus. Diese Diagnose sollte dann in einem Test bestätigt, und abhängig in Orthostase-Furosemid-Test, wie sich dann Aldosteron verhält, kann man unter Umständen zwischen zwei Formen, reninabhängige und reninunabhängige Form des primären Hyperaldosteronismus, unterscheiden. Ich möchte hier noch zu einer Besonderheit in der Mineralokortikoid-Synthese zurückkehren, nämlich zu der Tatsache, dass neben Aldosteron zu den Mineralokortikoiden auch Corticosteron und Deoxycorticosteron gehören. Und diese zwei Mineralokortikoide werden im Gegenteil zu Aldosteron nicht nur in Zona glomerulosa, sondern auch in Zona fasciculata produziert. Und es kann zu Situationen kommen, wo Aldosteron nicht vermehrt produziert wird, aber zu einer vermehrten Produktion von Deoxycorticosteron oder Deoxycorticosteron und Corticosteron kommt. Und bei diesen Patienten, die dann vermehrte Freisetzung von Mineralokortikoiden aufweisen, wenden sich ebenfalls die Symptome des primären Hyperaldosteronismus entwickeln, obwohl Aldosteron niedrig wird. Und diese Situation, wo wir die Symptomatik haben, die praktisch an primären Hyperaldosteronismus erinnert, aber Aldosteron niedrig bzw. sehr niedrig ist, bezeichnen wir auch als Pseudohyperaldosteronismus. Das heißt, Hyperaldosteronismus mit den Symptomen, aber ohne Erhöhung von Aldosteron. Und welche sind dann die Ursachen? 11-Beta-Hydroxylase-Mangel, das habe ich schon gestern Ihnen kurz signalisiert, dass bei 11-Beta-Hydroxylase-Mangel, also bei adrenogenitalem Syndrom, kommt es zu vermehrter Synthese bzw. zu vermehrter Freisetzung von Deoxycorticosteron aus Nebenniere. Dazu kommt Deoxycorticosteron produzierenden Tumoren und Cushing-Syndrom, insbesondere bei ektoper ACTH-Produktion. Wenn Sie hier sehen, was eigentlich die Produktion von Mineralokortikoiden in Nebennieren stimuliert, da ist auch ACTH dabei und diese Stimulation kann bei Cushing-Syndrom auch zur Entwicklung eine Symptomatik eines Pseudohyperaldosteronismus führen. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wenn Cortisol selbst als Mineralokortikoid fungiert, in so einem sogenannten Mineralokortikoid-Exzess-Syndrom. Da haben wir familiäre Formen und erworbene Formen, zum Beispiel bei Patienten, die mit Carbamazepin behandelt werden oder auch bei Personen, die in, sagen wir, großen Mengen Lakritzbonbons verzehren. Warum ist das so? Wie Sie hier sehen, die Affinität des Aldosteronrezeptors ist naturgemäß viel niedriger, also viel höher bei Aldosteron. Das heißt, wir brauchen niedrige Konzentrationen von Aldosteron, um Aldosteronrezeptor zu aktivieren, als Cortisol. Aber auch Cortisol, wenn er in sehr hohen Konzentrationen anwesend ist, präsent ist, kann auch die Funktion von Aldosteronrezeptor stimulieren. Nur normalerweise wird Cortisol in solchen Konzentrationen nicht in den Zellen vorhanden, weil Cortisol wird zu Cortison umgebaut durch ein Enzym 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase. Dieses Enzym unterliegt allerdings einer Hemmung bei angeborenen Defekten des Enzyms, aber auch eben durch Glycerinsäure. Glycerinsäure ist ein Teil bzw. ist ein Bestandteil von eben Lakritz oder durch Carbenoxylon. Und wenn 11-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase gehemmt ist, dann wird zur Steigerung der, oder zur Erhöhung der Konzentration von Cortisol in der Zelle kommen und dadurch wird Cortisol praktisch Aldosteronrezeptor stimulieren, wodurch sich eben ein apparentes Mineralokortikoid-Exzess-Syndrom entwickeln kann. Welche Diagnose bzw. welche Symptomatik haben wir hier? Wenn das familiär ist, dann ist Diagnose schon im Kindesalter, rezessiv vererbt, charakterisiert durch ausgeprägte Hypertonie, Nephrokalzinose, metabolische Alzidose und natürlich auch Hypokalämie, weil ebenso aufgrund der Aktivierung des Aldosteronrezeptors zur vermehrten Ausscheidung von Protonen und von Kaliumionen in Nierentubuli kommt. Und es gibt schließlich eine sehr seltene Form des angeborenen Pseudohyperaldosteronismus, das ist Liddle-Syndrom. Hier kommt es aufgrund einer Mutation in Aldosteron-Mineralokortikoid-Rezeptor oder in Aldosteronrezeptor zu einer permanenten Aktivierung dieses Rezeptors und aufgrund dessen entwickeln sich Symptome eines Hyperaldosteronismus ohne Erhöhung des Aldosterons im Plasma. Ähnlich wie bei Mineralokortikoid-Exzess-Syndrom, Erstdiagnose bei jungen Personen unter 20 Jahren, assoziiert mit Hypertonie, typisch mit metabolischer Alkalose und Hypokalämie. Gut, das ist das, was ich Ihnen heute zum Thema Nebennieren sagen wollte. Wir gehen jetzt zur Diagnostik, labormedizinische Diagnostik der Hypophyse und an erster Stelle Diagnostik des Wachstumsachse bzw. Störungen der Wirkung und der Funktion des Wachstumshormons. Und ähnlich wie das auch im Fall von Cortisol oder Aldosteron ist, auch im Fall von Wachstumshormon haben wir zu tun mit einem Regelkreis oder mit einer negativen Rückkopplung. Wachstumshormon wird in der Hypophyse produziert unter Einfluss von Growth Hormone Releasing Hormone, und Wachstumshormon stimuliert im Leber IGF-1, Insulin Growth Factor 1, und dieser wirkt dann stimulierend zum Beispiel auf Knochenwachstum oder auf Wachstum von anderen Geweben, aber wirkt auch negativ auf die Produktion von Wachstumshormon in der Hypophyse und die Sekretion von Growth Hormone, Releasing Hormone durch Hypothalamus. Und dadurch sozusagen schließt sich dieser Kreis. Welche Erkrankungen entstehen bei der pathologisch vermehrten Produktion von Wachstumshormonen? Das ist natürlich die Akromegalie. Am häufigsten wird sie verursacht durch übermäßige Synthese von Wachstumshormonen aufgrund eines Adenoms. Die Karzinomen im Bereich Hypophyse sind sehr selten, aber auch andere Tumore mit hypophysärem Ursprung oder ohne hypophysäres Ursprungs können vermehrt Wachstumshormone produzieren. Am häufigsten sind das die Tumore von Lungen, Pankreas und unter Umständen Ovar. Es kann auch sein, dass es viel seltener, dass wir mit vermehrter Synthese von GHRH zu tun haben, auch hypothalamisch bedingt, zum Beispiel durch Hamartome, aber auch durch vermehrte Produktion peripheral, zum Beispiel Ferrochromozytome oder Carcinoide. Und dann gibt es noch seltene Ursachen, wie zum Beispiel multiple endokrine Neoplasie. Zu welchen Symptomatik die vermehrte Produktion von Wachstumshormonen führt, woran wir am häufigsten denken, ist die Verbreitung von Backenknochen, von Händen und Knochen von Händen und Füßen. Das ist das, was wir am häufigsten mit Akromegalie assoziieren. Aber denken Sie bitte daran, dass Wachstumshormon als Gegenspieler von Insulin wirkt, was unter Umständen auch zu Hyperglykämie führen kann. Des Weiteren kann es zu einer Viszeromegalie kommen, aufgrund dessen sich dann die Hypertonie entwickeln kann. Und schließlich, aufgrund des mechanischen Druckes auf Hypophyse durch Adenom, kann es zur Kompression des Chiasma Opticum führen, was zu Gesichtsfeldausfällen kommt und auch zu Ausfall der Produktion von Gonadotropinen, was unter Umständen zu Amenorrhoe und zum Potenzverlust und Libidoverlust führen kann. Gut, wenn Sie also einen Patient haben, bei dem Sie einen Verdacht auf Akromegalie in Erwägung ziehen, was sollte man da in den Labor anfordern? Und da Akromegalie mit der vermehrten Produktion von Wachstumshormon assoziiert ist, man konnte sofort sagen, man sollte Wachstumshormon messen. Und das ist auch richtig, nur bitte beachten Sie, dass bei Akromegalie kann durchaus sein, dass Wachstumshormon über 50 Nanogramm pro Milliliter in der Konzentration von über 50 Nanogramm pro Milliliter im Plasma liegt. Und bei solchen Patienten ist das praktisch durch Akromegalie oder mit der Diagnose der Akromegalie kompatibel. Aber es gibt auch eine graue Zone, etwa zwischen 52 Nanogramm pro Milliliter, wo zu einer Überlappung der Wachstumshormonkonzentration kommt zwischen Patienten mit Akromegalie und normalen Individuen. Warum? Weil Wachstumshormon auch sehr irregular produziert wird und auch in solchen Spitzen sozusagen ausgeschüttet wird. Und aus diesem Grund kann man, wenn die Erhöhung von Wachstumshormon nicht exorbitant hoch ist, eindeutig allein aufgrund der erhöhten Konzentration Akromegalie diagnostizieren. Als Hilfparameter können uns hier allerdings IGF-1 und IGF-BP3 dienen. Die beiden werden dann in Leber unter Einfluss von Wachstumshormon produziert. Und Sie sehen hier, dass bei den Patienten mit Akromegalie, das sind diese grüne Punkte, sind die Konzentrationen von IGF-1 und liegen die Konzentrationen von IGF-1 und IGF-BP3 eindeutig über den Normbereich. Und das ist im Prinzip so, was IGF-1 und IGF-BP3 anbetrifft, für Akromegalie, also für die vermehrte Produktion von Wachstumshormon, also kann man diese beiden Parameter nutzen. Bei der umgekehrten Situation, das heißt beim Minderwuchs, ist leider die Diskriminierung, wie Sie gleich sehen werden, nicht so gut. Und schließlich gibt es auch die endokrinologischen Tests, die Funktionstests, die man auch zur Erhärtung der Diagnose von Akromegalie heranziehen kann. An erster Stelle, und das ist, glaube ich, am häufigsten gemacht, ist der orale Glukosetoleranztest. Im Verlauf des oralen Glukosetoleranztests sieht man bei einem normalen Individuum eine Senkung des Ausgangswertes des Plasmaspiegels von Wachstumshormon. Wegen bei Patienten mit Akromegalie entweder passiert nicht oder kommt es sogar zu paradoxer Erhöhung der Konzentration von Wachstumshormon im Plasma. Eine Alternative ist TRH-Test, Teroliberin-Test. Ich denke, mein Kollege Dr. Fopke hat schon diesen Test im Hinblick auf die Diagnostik der Schilddrüsenerkrankungen erwähnt. Aber TRH-Test kann man auch bei der Diagnose von Akromegalie heranziehen. Und Sie sehen hier, dank der Gabe von TRH kommt es bei Patienten mit Akromegalie zu einer massiven Erhöhung der Wachstumshormonproduktion und nach erfolgreicher Operation bleibt diese Erhöhung praktisch komplett aus. Also TRH-Test ist eine zweite Option bei der labormedizinischen Diagnostik oder funktionelle Diagnostik der Akromegalie. Eine umgekehrte Situation sozusagen zur Akromegalie haben wir in Minderwuchs. Hier handelt es sich um eine verminderte Produktion von Wachstumshormon oder von den Hormonen, die sich stromabwärts des Wachstumshormons befinden. Also wann kann zu Minderwuchs kommen, welche Ursachen kennen wir? An erster Stelle die Erkrankungen von Hypophyse, die zu verminderter Produktion von Wachstumshormon führen. Es können natürlich Traumen sein, das kann Hypophysetumor sein, das kann eine Dysplasie sein. Auch im Bereich des Hypothalamus, aufgrund der verminderten Produktion von GHRH, kann zu einem Minderwuchs kommen. Sehr selten, aber doch manchmal sehen wir sogenannten Kowarski-Syndrom. Das sind die Situationen mit der Produktion von abnormen Formen des Wachstumshormons. Und dann, wenn Wachstumshormon nicht wirken kann, präsent ist, aber nicht wirken kann, weil Wachstumshormonrezeptor mutiert ist, dann haben wir zu tun mit Laronschenzwerwuchs, mit Syndrom Laron oder Laronschenzwerwuchs. Aber auch bei Pygmäen gibt es genetisch bedingte Veränderungen des Wachstumshormonsrezeptors bzw. Veränderungen in den Signalwegen des Wachstumshormons, die eben zu einem genetisch bedingten Minderwuchs bei dieser Bevölkerungsgruppe führen. Und dann schließlich kann es zu einer IGF-Resistenz im Bereich von peripheren Geweben, zum Beispiel im Bereich von Knorpel kommen. Aus diesem Grund kann es auch zu Minderwuchs kommen. Wie können wir Minderwuchs diagnostizieren? Natürlich dadurch, dass wir einen Patienten, ein Kind zum Beispiel, wiegen und stellen fest, dass dass Wachstum nicht dem normalen Wachstum so bei den gesunden Kontrollpopulationen entspricht. Aber auch hier gibt es Tests, die man durchführen kann, um die Hypophysarinsuffizienz nachzuweisen. Und am häufigsten für Insulin-Hypoglykämie-Tests eingesetzt, wie ich schon gestern gesagt habe, Insulin-Hypoglykämie-Test. Im Insulin-Hypoglykämie-Test erzeugt man durch Gabe von Insulin eine Hypoglykämie, die als unspezifischer Stimulus für Hypothalamus gilt. Und Sie sehen, dass nach diesem Stimulus bei einer normalen Person kommt es zur Erhöhung des Wachstumshormons im Blut und bei Hypophysarinsuffizienz kommt das oder fällt dieser Anstieg praktisch komplett aus. Es gibt auch andere Tests, die auf ähnliche Weise funktionieren, das heißt durch die Stimulation von Hypothalamus oder Hypophyse kann man die Produktion von Wachstumshormonen induzieren und diese bleibt bei Hypophyse-Stimulation aus. Im Gegenteil zur Akromegalie ist die Rolle von IGF-1 und IGF-BP3 bei der Diagnose von Minderwuchs eher eingeschränkt und das begründet sich dadurch, dass bei Patienten mit Minderwuchs die Überlappung zwischen, was die Konzentrationen von IGF-1 und IGF-BP3 angeht, zwischen Patienten mit Akromegalie hier mit diesen grünen Dreiecksymbolen markiert und den Normbereich in der Normalpopulation überlappend sind. Das heißt, man kann diese Parameter nicht so gut zur Unterscheidung zwischen dem Patient und der gesunden Person heranziehen, als das in der Akromegalie der Fall ist. Und schließlich möchte ich Ihnen eine Tabelle sozusagen präsentieren, die verschiedene Konstellationen der diagnostischen Ergebnisse zeigt bei verschiedenen Varianten von Wachstumshormon, von Minderwuchs. Bei Wachstumshormonmangel haben wir natürlich zu tun mit erniedrigter Produktion von Wachstumshormonen, sowohl in Ruhestand als auch in einem Stimulationstest. Und dazu kommen noch niedrige Konzentrationen von IGF-1 und IGF-BP3. Bei Kowarski-Syndrom und Laron-Syndrom, wo wir zu tun haben, entweder mit defekten Wachstumshormonmolekülen oder defekten Rezeptoren für Wachstum, werden die Wachstumshormonkonzentrationen weder gemessen in Plasma weder ohne Stimulation oder Stimulus oder auch im Rahmen eines Funktionstests nach einem Stimulus normal bleiben. Sie werden nicht erniedrigt. Die Konzentrationen von IGF-1 oder IGF-BP3, dass sich die beiden Moleküle stromabwärts des Wachstumshormonrezeptors befinden, werden natürlich erniedrigt. Und bei idiopathischem Minderwuchs weder Wachstumshormon egal ob in einem Stimulationstest oder nicht, noch IGF-1 und IGF-BP3 sind nicht erniedrigt. Hier muss man nach Ursachen von Minderwuchs außer Wachstumshormonachse suchen. Und schließlich möchte ich einige Worte zur Diagnostik des Prolaktins sagen. Das ist ein Polypeptid, der durch laktotrophe Zellen der Adenohypophyse produziert wird und dessen Funktion die Entwicklung und Differenzierung der Milchdrüse und natürlich Galaktopoese ist. Wir sehen im Plasma verschiedene Formen, verschiedene Varianten von Prolaktin, neben Monomeren, die aktiv sind, auch Oligomere und Komplexe mit IgG. Die werden manchmal als sogenannte Makroprolaktin bezeichnet. Und es ist auch so, dass einige Tests, die Ihnen vielleicht Labor anbieten kann, mit diesem Makroprolaktin kreuzreagieren können. Deswegen, wenn man die Konzentration von Prolaktin beurteilt, sollte man sich zunächst mal informieren, ob die Konzentration, sagen wir, oder Plasmaspiegel von Prolaktin erhöht ist, sollte man sich zunächst informieren beim Labor, ob Makroprolaktin durch den Test miterfasst wird oder nicht. Wenn ja, dann muss man diese Möglichkeit, dass es hier nicht um eine tatsächliche Hyperprolaktinämie handelt, sondern um eine Makroprolaktinämie, durch einen speziellen Test ausschließen. Wie ist Prolaktinproduktion bzw. Prolaktinfreisetzung reguliert? Auch hier gibt es einen Regelkreis. Dieser Regelkreis ist allerdings sehr klein. Und es gibt noch eine zusätzliche Besonderheit, nämlich Prolaktin stimuliert die dopaminergische Neuronen im Bereich von Hypothalamus und die Produktion von Dopamin bzw. diese dopaminergischen Neuronen hemmen dann die Produktion von Prolaktin. Das heißt, Prolaktin ist das einzige Hypophysenhormon, dessen Sekretion in erster Linie inhibitorisch durch Dopamin kontrolliert wird. Bitte denken Sie daran, dass Dopamin neben der Hemmung von der Produktion von Prolaktin auch die Produktion von Gonadoliberin hemmt, weswegen bei Patienten mit Hyperprolaktinämie aufgrund der vermehrten Dopaminproduktion kann zur Verminderung der Sekretion von Gonadoliberin kommen und dadurch zur verminderten Produktion von LH und oder FSH, was am Ende unter Umständen zu einer Oligomenorrhoe oder Amenorrhoe führen kann. Welche Ätiologie hat Hyperprolaktinämie? An erster Stelle Prolaktinom, das sind die Adenome, die Prolaktin produzieren, aber auch nicht Prolaktin produzierende Hypophysentumore können zur vermehrten Produktion von Prolaktin führen. Warum? Weil es durch diese Tumoren zur Affektion des Prolaktin-Inhibitore-Faktor-Transports, also von Dopamintransport kommen kann. Wenn sich also ein Tumor bildet, der einfach auf die Verbindung zwischen Hypothalamus und Hypophyse drückt, wird dann die dopaminergische Stimulation oder dopaminergisch bedingte Hemmung der Prolaktinproduktion in der Hypophyse ausfallen und dadurch kann es zur Hyperprolaktinämie kommen. Und dann schließlich funktionelle Hyperprolaktinämie, die beobachten wir sehr oft in Schwangerschaft, das ist eigentlich keine Erkrankung, aber in Schwangerschaft werden wir funktionelle Hyperprolaktinämie zu tun haben, aber auch bei Stress, bei verschiedenen Medikamenten, bei Hypothyreose, bei chronischer Niereninsuffizienz und auch bei Leberinsuffizienz. Diese alle Situationen können zur funktionellen Hyperprolaktinämie kommen. Und bitte denken Sie daran, dass die Zahl von verschiedenen Medikamenten, die unter Umständen zur Hyperprolaktinämie führen können, sehr groß ist. Es gibt viele Medikamente, die zur Hyperprolaktin, die stimulierende Wirkung auf Prolaktinsekretion haben und zu einer mäßigen Hyperprolaktinämie führen können. Gut, zu welcher Symptomatik führt Hyperprolaktinämie, ist hier schematisch dargestellt. Also an erster Stelle, das kann man sofort, daran denkt man sofort, haben wir bei Prolaktin mit Galaktorrhoe, also mit Milchflüsse zu tun. Aber wie ich schon gesagt habe, kann es bei Hyperprolaktinämie aufgrund der verminderten Produktion von LH und FSH zu einer Störung der Gonadenfunktion kommen. Bei Frauen führt das unter Umständen zu Amenorrhoe, Oligomenorrhoe und bei Männern zu Libidoverlust und unter Umständen sogar zur Impotenz führen kann. Denken Sie bitte auch daran, dass Prolaktin ähnlich wie Wachstumshormon als Gegenspieler sozusagen von Insulin fungiert und Hyperprolaktinämie zur Insulinresistenz führen kann, weswegen sich auch bei diesen Patienten Hyperglykämie entwickeln kann und das letztendlich die Entwicklung von Diabetes mellitus begünstigen kann. Wenn Sie einen Patienten mit Hyperprolaktinämie haben oder beziehungsweise mit den Symptomen sehen, die Richtung der Verdachtsdiagnose Hyperprolaktinämie zeigen. Dann ist die Frage, wie kann Ihnen sozusagen ein Labor bei dieser Diagnose helfen kann. Und natürlich sollte man Prolaktin messen. Und was Sie hier sehen, ist eine einfache Hilfe zur Interpretation von den Ergebnissen, nämlich wie groß ist sozusagen ein Prolaktinom oder wie groß muss ein Prolaktinom sein, um effektiv zur Erhechung von Prolaktin führen. Und Sie sehen, dass ab etwa 1 cm kommt es tatsächlich zur Steigerung der Prolaktinkonzentration, und dann bei den Patienten mit Adenomen liegen die Prolaktinwerte im Blut etwa über 150 oder 200 Nanogramm pro Milliliter. Wenn Sie also einen Patienten haben, bei der eine Konzentration von Prolaktin höher ist als etwa 150, 200 Nanogramm pro Milliliter, dann können Sie die Diagnose der Hyperprolaktinämie stellen und auch als Ursache ein Adenom oder Prolaktinom verdächtigen. Bei den Patienten, wo Prolaktinkonzentration unter 100 liegt, hat man entweder mit sehr kleinen Tumoren zu tun, die sich noch nicht entwickelt haben. Allerdings am häufigsten sind das eher Situationen mit funktioneller Hyperprolaktinämie. Also alles sozusagen, was zwischen 25 und 100 liegt, ist sehr oft mit funktionaler Hyperprolaktinämie assoziiert. Und als letzte Folie habe ich hier einige Hinweise zur Interpretation der Prolaktin bei einem Verdacht auf Hyperprolaktinämie zusammengestellt. Wie ich schon gesagt habe, liegt Prolaktinkonzentration im Plasma etwa zwischen 150 und 200 Nanogramm pro Milliliter, überschreitet die Konzentration die Werte von etwa 150 bis 200 Nanogramm pro Milliliter. Das weist auf Prolaktinom als Ursache der Hyperprolaktinämie hin. Die Prolaktinkonzentrationen im Plasma, die eher zwischen 25 und 150 Nanogramm pro Milliliter liegen, können auch funktionelle Ursachen haben. Denken Sie bitte daran, die latenten Formen der Hyperprolaktinämie, in denen Basalwerte vielleicht gar nicht erhecht ist, die können jedoch auch negative Auswirkungen, zum Beispiel auf Follikelreifung haben und unter Umständen zu Amenorrhea oder Oligomenorrhea führen. Die kann man diagnostizieren mit Hilfe eines Stimulationstests, und hier gehört auch zum Beispiel ein TRH-Test. Also ein TRH-Test kommt nicht nur bei Schilddrüsendiagnostik zum Einsatz, aber auch bei der Diagnostik der Wachstumsachse zum Einsatz und bei der Diagnostik der Hyperprolaktinämie. Und schließlich bei manifesten Hyperprolaktinämie kann eine angeschränkte Stimulationreaktion kleiner als zweimal des Basalwertes den Verdacht auf ein Prolaktinom verstärken. Und das war meine letzte Folie. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken.